Attention.
Das ist Euro Fast Daily, der Versuch einer Extravaganza vom Sportradio360.de zu den Schwimm-Europameisterschaften in Belgrad.
Bierhoff, ganz nah bei ihm kann jetzt. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Kann Cristiano Ronaldo seinen Titel vom 3-Meter-Brett verteidigen? Wer kann die deutsche Mittelachse Neuer, Tah, Kroos, Gündogan im Vierer-Synchronschwimmen schlagen? Und wo zum Teufel kann man die ganze Chose eigentlich sehen?
The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
Eurofast Daily von Sportradio360.de. Jetzt!
Ich möchte nichts hören da draußen. Ja, ich habe die Big Show damit begonnen zu jammern, wie müde ich bin und es wird keine M-Daily geben. Aber ich schiebe alle Schuld auf Markus Gaub und auf Andreas Renner, weil als ich Donnerstagnachmittag angerufen habe, haben beide abgenommen und das muss reichen. Jetzt sind wir doch am Start. Ob wir jeden Tag am Start sind, ich bezweifle es, aber wir schauen mal. Schönen guten Abend, Markus.
Hallo, Jens.
Und schönen guten Abend, lieber Andreas.
Ja, ich habe ja gedacht, du willst mich nur ermahnen, weil die Musiksendung noch nicht bei dir war. Deswegen habe ich abgenommen und wusste nicht, was die Folgen sein werden.
Aber die Musiksendung war schon fertig und wurde dann ja auch geliefert. Ja, ich möchte Folgendes sagen. Ich war heute am heutigen Freitag schwimmen im Olympiabad am Vormittag. Und als ich dann das Olympiabad verlassen habe, waren schon sehr, sehr viele schottische Fans im Olympiapark. Fantastisch. Ich habe auch mit ein paar aufrechten Jungs, es waren relativ wenig Frauen im schottischen Trikot, muss man sagen. Die Stimmung war gut, die war auch noch bis zur 10. Minute gut. Aber Andreas, du hast ja immer ausgemacht Chancenverwertung und Konterverteidigung. Jetzt haben die Schotten ein Freak-Tor geschossen. Und sonst haben sie genau nichts gezeigt. Ich war ein kleines bisschen schockiert, wie schlecht die Schotten waren. Oder war Deutschland so gut, Andreas?
Also ich würde das jetzt tatsächlich mal positiv aufziehen wollen und sagen, was der deutschen Mannschaft tatsächlich gelungen ist, in der ersten Halbzeit mit einer ganz kleinen Phase nach dem 1-0 als Ausnahme, dass sie die Schotten wirklich komplett am eigenen Strafraum eingeschnürt haben. Die sind kaum in die gegnerische Hälfte gekommen. Manuel Neuer hat überhaupt nichts zu tun gehabt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es unwesentlich besser. Also das war jetzt schon mal richtig stark. Und was die Geschichte mit der Konterverteidigung angeht, also besser als in dem Spiel, kann man das nicht machen. Ja, das war tatsächlich defensiv dominant von der deutschen Mannschaft. Was die Chancenverwertung angeht, ja, der Treffer in der 10. Minute, jetzt sage ich aber auch dazu, es hilft natürlich, wenn in der 10. Minute der gegnerische Torwart einen nicht sonderlich platzierten Schuss einfach durchrutschen lässt, weil das war für mich ein klarer Torwartfehler. Das ist jetzt, da kann Deutschland nichts für, aber das Geschenk haben sie angenommen und haben darauf aufgebaut. Das war gut und klar, wenn man am Ende dann für Tor geschossen hat, dann waren auch nicht nur Zufälle und Glück mit dabei, das war schon insgesamt eine runde Geschichte und für die deutsche Mannschaft einfach ein idealer Start. Ne? Und wir wissen ja, nach den Erlebnissen zuletzt bei Weltmeisterschaften und Vorrunden und so weiter und so fort, es kommen ja sehr viele Mannschaften bei dieser Europameisterschaft weiter aus der Vorrunde mit dem einen klaren Sieg, das könnte fast reichen.
Ach, Anchorman, was soll ich sagen? Du bist ja genauso wenig euphorisch wie ich, vermute ich mal. Hat sich ein bisschen angesteckt. Wenigstens. Also ich meine, ich weiß, du hast ein grünes Trikot mit der Nummer 13, trägst du und als in der 78. Minute Thomas Müller reingekommen ist, ein kleines Freudentränchen, wenigstens. Bitte gib mir das, ein kleines Freudentränchen.
Ich habe tatsächlich ein grünes Trikot, aber mit der Nummer 17.
Ah, 17, wer war das nochmal?
Und da steht auch mein Name drauf.
Gaub, also Gaub damals. In deiner Zeit, dass du im Nationalteam gespielt hast. Ehrlich.
Ich bin es quasi selbst. Es war ein schwieriger Beginn in dieser EM. Für mich muss ich sagen, weil wenn wir das Pferd nicht von hinten aufzäumen, sondern tatsächlich von vorne beginnen, diese Eröffnungsfeier ich weiß nicht, war ich der Einzige, den das Ganze so an Olympische Winterspiele erinnert hat? Gerade mit diesem weißen Untergrund. Es gibt sicherlich dankbarere Aufgaben, wobei ich bin da natürlich auch der falsche Ansprechpartner, wenn es darum geht, dass man sagt, choreografier uns mal eine Eröffnungsfeier. Da gibt es sicherlich Leute, die mit enormem Enthusiasmus an die Sache rangehen. Aber ein weißer Untergrund für eine EM? Also ich dachte wirklich, jeden Moment kommen dann die schwedischen Biathleten jetzt gleich rein. Mit Fahnen. Irgendwem, ja.
Neureuther ist überall dabei. Felix ist überall dabei. Ja.
Genau. Und irgendwie sowas. Aber gut, das war der Anfang. Danach, wie Andreas gesagt hat, kommt Deutschland super natürlich in das Spiel rein. Ich fand gerade am Anfang eben auch gut die Zweikämpfe geführt und darüber dann diese Dominanz entwickelt. Und wenn du am Ende, waren es ja tatsächlich 20-1 Torschüsse. Also heißt, Manuel Neuer hat de facto tatsächlich nichts zu tun gehabt. Ob er jetzt sein schwarzes Hemd in der Kabine zurückgelassen hätte oder sich selbst gleich komplett, wäre im Grunde da nicht besonders aufgefallen. Aber wie Andreas auch gesagt hat, natürlich soll man jetzt nicht zwangsläufig sagen, okay, gegen diese Schotten. Letztendlich war das eben der einzige Gegner, der an dem Abend verfügbar war und die musste dann auch erstmal so besiegen und dass das mit guter Effizienz natürlich hilfreich gelaufen ist, weil angesichts der Chancen zur ersten Hälfte, glaube ich, wenn das Spiel nur 1-0 steht für Deutschland, wäre es jetzt auch nicht ganz falsch dargestellt gewesen und dann kann das schon auch vielleicht ein bisschen anderen Verlauf nehmen und das zeigt eben vielleicht auch die Krux bei Vorhersagen oder Tippspielen oder sowas. Ob das jetzt zwingend immer 5-1 ausgeht, wenn man das oft spielt, weiß ich nicht. Aber besser kannst du die Aufgabe dann auch nicht unbedingt lösen, als es die Deutschen da jetzt gemacht haben. Top-Einstand in das Turnier. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, die ich nicht ganz vergessen habe, Euphorie ist dann vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Übrigens, Tippspiel.
Aber Markus, ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an dich, Markus. Warum schaust du dir die Eröffnungsfeier an?
Das war ein brutaler Fehler von mir. Ich habe sowieso schon spät eingeschaltet und vorher noch ein bisschen in der Mediathek irgendwie so ein paar anderen Bullshit geguckt und dann war da aber nichts mehr und dann schalte ich da eben rein und dann komme ich da noch in diese Eröffnungsfeier rein, nicht zum Start, aber so mittendrin mehr oder weniger. Und es war ein Fehler. Ich gebe es zu und es wird mir
zumindest bei dieser EM nicht mehr passieren. Die Erklärung, dass du die Mediathek leer geguckt hattest und aus Verzweiflung in die Eröffnungsfeier reingeschaut hast, kann ich akzeptieren.
Okay, danke.
Und apropos Eröffnungsfeier, ich habe mit meiner Freundin darüber auch gesprochen, die wirklich gesagt hat, die hat mich gefragt, gibt es eine Eröffnungsfeier? Und ich befürchte es. Ich habe dann auch gesehen, wie diese Menschen da herumgelaufen sind. Aber da habe ich mir gedacht, wie geil oder wie einfach hat sich's denn die UEFA gemacht, vor dem Champions-League-Finale einfach zu sagen, pass auf, Lenny Kravitz, du singst einfach mal 5 deiner größten Songs, da kann sich keiner beschweren. Wir haben keine große Choreografie, gut ist und dann geht das Fußballspiel los. Aber so einfach wollte sich halt die UEFA in diesem Fall dann nicht machen. Und ja, schwedische Biathleten wären fantastisch gewesen. Ich habe noch eine Anmerkung, Andreas. Du wirst mich einfangen oder auch nicht. Mhm. Schon vor dem Spiel ist es losgegangen, dass wir jetzt den besten Toni Kroos aller Zeiten sehen. Das geht mir so auf den Sack und das kommt ja nicht von Kroos selbst. Der Kroos kann ja nichts dafür, ja, dass er jetzt verehrt wird, obwohl er genauso spielt wie vor 10 Jahren auch. Und dann wird Per Mertesacker gefragt, oder was, Christoph Kramer, vielleicht war er vor 10 Jahren auch schon der beste Tonis. Und dann wird er ausgewechselt und ich habe es leider im ZDF gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Wolf Fuß bei Magenta Sport auch gesagt hat, Deutschlands Beste auf das heutige Spiel bezogen. Weil da habe ich 3-4 andere Kandidaten, die deutlich mehr dazu beigetragen haben zu diesen 5-1. Andreas, Toni Kroos kann nichts dafür, aber das regt mich mittlerweile so auf, dass ich jetzt dann irgendwas Süßes essen muss, weil sonst weiß ich auch nicht weiter.
Oh je. Ja, also Ich denke zum Beispiel dann immer zurück, das ging mir in letzter Zeit auch so, ne, mit der Wahrnehmung von Toni Kroos. 2018 war er einer der Mitschuldigen am frühzeitigen Ausscheiden der deutschen Mannschaft. 2022 hat er das auch nicht verhindert. Gab ja auch einen Grund dafür, dass er zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft. Da war das Wehklagen gar nicht so groß, dass er gehen wird. Jetzt ist er wieder zurück, hat aber sein Karriereende angekündigt. Und da habe ich gedacht, also wenn wir alle drei jetzt einfach auch mal verkünden, dass wir in 2 Wochen in Rente gehen, vielleicht werden wir dann auch Legenden. Sollten wir mal ausprobieren.
Machen
oder?
Wir das doch, bitte, ja, unbedingt. Unbedingt, ja.
Nee, also ich meine, jetzt mal realistisch, Toni Kroos ist ein sehr guter Fußballspieler, der gerade in seiner Zeit bei Real Madrid bei einer Mannschaft war, wo er wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Insofern waren das ideale Bedingungen, in denen er tatsächlich seine besten Leistungen bringen konnte. Und der ist natürlich ein sehr guter und sehr wichtiger Spieler. Im Kontext der deutschen Fußballnationalmannschaft war er aber auch in den letzten Jahren an ein paar weniger erfreulichen Ereignissen entscheidend mitbeteiligt. Und ich wundere mich dann immer, wie schnell das dann manchmal vergessen wird oder das dann überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Und klar, aber Toni Kroos ist jetzt ist schon einer, der in diese Mannschaft eine Menge Erfahrung einbringen kann, wobei man auch ganz ehrlicherweise sagen, ich habe gerade beim Kicker gelesen, dass die deutsche Mannschaft die zweitälteste bei diesem Turnier ist. Erfahrung haben wir eigentlich genug. Nee, aber Toni Kroos passt ja in diese Mannschaft, weil das Team auch so gebaut ist, dass er die defensive Hilfe hat, die er braucht, mit Andrich oder dann Groß heute oder Emre Can. Auf jeden Fall sind da andere Spieler mit dabei, die die Sachen machen, die in denen er halt nicht Weltklasse ist, und da kann er seine Qualitäten voll einbringen. Ich denke, da passt einfach der Mix, und das ist eine gute Geschichte. Und dass da jetzt im Moment, wo dir das Karriereende naht, dass da jetzt auf die Kacke gehauen wird und jeder versucht, sich gegenseitig zu, oder alle Personen sich gegenseitig zu übertrumpfen, damit Toni Kroos in den Himmel zu loben, das kann man schon auch mal seltsam finden. Das geht mir auch so.
Danke. Und eine Sache, die ich noch seltsam finde, wir wollen dieses Daily kurz halten, aber Markus, Julian Nagelsmann sagt also auf der Pressekonferenz vor Deutschland, Schottland, ich zitiere wörtlich, ich will, dass wir hier alle gemeinsam, auch die deutschen Journalisten, alles dafür tun, dass wir ein tolles Turnier haben. Ich mag den Nagelsmann, aber wo ist der angerannt? Also seit wann ist es die Aufgabe der Presse, dafür zu sorgen, dass es ein tolles Turnier wird? Das ist das Gleiche wie in Österreich, wo man bestimmte Skifahrer und Tennisspieler nicht kritisieren darf, sondern auch bei einem 1-6, 2-6 die 3 Spielgewinne bejubeln muss. Was ist das für ein Verständnis? Also bei aller Liebe. Furchtbar. Sag ich, aber vielleicht siehst du es anders ein, Kamel.
Ja, da hast du natürlich grundsätzlich völlig recht. Es ist, wir haben ja generell ein merkwürdiges Journalismusverständnis in einer breiten in einem breiten Bevölkerungsband in Deutschland, würde ich mal sagen, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, gibt es wahrscheinlich in anderen Ländern, wie du sagst, ja in Österreich genauso oder noch gröber. Natürlich ist das Unsinn, was er da gesagt hat. Natürlich sollte ihm da auch dann entsprechend der Pressestab des DFB vielleicht darauf hinweisen, sodass so eine Aussage dann nicht so oft getroffen wird. Und natürlich sollten jetzt auf der Pressetribüne nicht die jubelnden und grölenden Journalisten stehen, die bei einer nicht so guten Aktion ein Auge zudrücken und dafür umso mehr Wert auf gute Dinge legen oder sowas. Natürlich soll man auch nicht grundsätzlich alles mies machen. Das soll auch nicht die Aufgabe sein. Aber neutral oder ganz normal darüber berichten. Ich glaube, das ist das, was man tun sollte und was größtenteils auch getan wird. Aber damit muss man, glaube ich, klarkommen. Wie gesagt, es ist ja im Sport noch relativ harmlos, aber es betrifft ja leider eben auch ganz andere Bereiche des Journalismus, die so ähnlich gesehen werden. Ich weiß auch nicht, wie man das verändern könnte oder lösen könnte.
Andreas, hast du
eine Gedanken? Leute werden halt nicht gerne kritisiert und dann sind halt die Journalisten schuld. Und es ist halt die Aufgabe des Journalismus, den Finger in die Wunde zu legen. Der ist nicht dazu da, dass er allen gefällt. Wobei ich jetzt einschränkend sagen will, dass ich das Statement von Nagelsmann vielleicht auch ein bisschen so interpretiere, dass der deutschen Fußballnationalmannschaft von der Öffentlichkeit, nicht nur von den Journalisten, sondern von der Öffentlichkeit, in den letzten Jahren auch sehr viele moralische Bürden auferlegt wurden, die vielleicht nicht unbedingt hilfreich waren, wenn es um sportliche Erfolge ging. Ich vermute mal, dass er das Statement eher so in diese Richtung gemeint hat.
Legen wir es mal
zu. Wobei man da natürlich auch nicht vergessen darf, da dann auch mal zu hinterfragen, inwieweit das Journalismus ist, was da oftmals eben so geschrieben wird oder auch im Umfeld herum geklatscht wird oder sowas. Das ist ja kein, das ist ja auch nicht in dem Journalismus.
No cheering in the press box, aber ich darf euch erzählen, als Yannick Sinner bei den French Open nach seinem Viertelfinale zur Pressekonferenz gekommen ist, wo klar war, dass er die Nummer 1 der Welt wird, haben die italienischen Journalisten tatsächlich geklatscht, als er in den Interview Room Number 1 gekommen ist, in Roland Garros. Aber okay, andere Länder, andere Sitten. Apropos Italien, wir wollen es, wenn wir uns schon sprechen, und vielleicht sprechen wir uns dann doch öfter als nur zweimal in der Woche, die ganz kurz noch auf den morgigen Tag blicken. Es sind 3 Spiele. Eine kurze, es muss gar keine Einschätzung sein, ein Ergebnistipp, Anchorman. Ich fange mit dir an. Um 15 Uhr am Samstag Ungarn gegen die Schweiz. Das ist dieselbe Gruppe wie die Deutschen. Markus, was sagst du, Ungarn-Schweiz?
1-2.
Andreas?
Weil es schnell gehen muss.
Ja, Andreas?
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja, ich glaube auch, die Schweizer werden gewinnen. Ich glaube 1-0. So, für mich das Topspiel morgen einfach, weil ich auch bei meinen Tippspielen die Kroaten vergessen habe. Aber ich glaube, Kroatien wird ganz, ganz positiv überraschen. Spanien gegen Kroatien, jetzt fange ich an. Ich sage auch hier 1-2. Andreas?
Unentschieden, 1-1.
Markus?
Ob es das Topspiel der EM ist, weiß ich noch nicht. Aber
bis jetzt, im zweiten Tag.
Ich bringe die komplette Farbe in den Tipp und sage 2-1.
Und dann die von Andreas nicht hochgelobten Albaner, das waren meine Schüler. Aber anyway, morgen 21 Uhr, Italien gegen Albanien.
Dass ich so jung auf dich wirke jetzt, das ist enorm.
Oder so lernbedürftig, das müssen wir jetzt mal schauen. Ja. Andreas, Italien, Albanien.
4-1.
Oh, habe ich mich nicht getraut, Markus.
Ich habe Andreas kürzlich erst gesehen, er sieht blendend aus.
Ja, natürlich.
Muss ich wirklich völlig neidlos anerkennen. 4 Tore für Italien. Da bin ich vielleicht zu oldschool, dass ich denen das jetzt so spontan nicht zutraue. Aber ich glaube, ein 2-0 tut es auch.
1-0 von meiner Seite. Danke, Andreas. Danke,
Anchorman. Ich habe übrigens noch einen Moment. Ich will noch über ein Ergebnis sprechen, das mir am Herzen liegt, weil wir die Diskussion neulich mal wieder geführt haben. Ja, also 5-1 für Deutschland ist ein schönes Ergebnis. Aber ein 3-0 in diesem Spiel hat mich auch gefreut, weil der VAR hat dieses Spiel 3-0 gewonnen. Und das zum Glück, weil sonst wäre das Spiel möglicherweise anders gelaufen. Und ich finde, das sollten wir jetzt mal nicht vergessen, bevor wir da diskutieren, dass man den VAR abschafft. Zum Glück haben wir ihn, würde ich sagen, nach diesem Spiel.
Wohl wahr. Mehr kommt heute nicht
mehr. Zum Glück, wenn ich da noch was dazu sagen darf.
Es kommt doch noch was.
Zum Glück ging es auch nicht um Handspiel heute.
Oh ja, oh ja. Ah, das haben wir vermisst. Das 6 Tore gesehen, aber kein Handspiel. Da stimmt doch was nicht.
Das war Euro fast täglich. Der Versuch einer Extravaganza von sportradio360.de zur Frühsommerfabel zwischen München und Hamburg. Aber warum eigentlich nicht auch Kiel? Egal, morgen geht es hier vielleicht weiter. Ganz sicher aber am Donnerstag um 17 Uhr in der Big Show von sportradio360.de.